aus Lukas 12, 42 bis 48. Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinen Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit zu kommen und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet und nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden.
Ich bete. Du, unser Herr Jesus Christus, du hast Worte des ewigen Lebens. Zu wem sollten wir gehen? Aber diese deine Worte des ewigen Lebens sind eben auch immer klare Worte, die deutlich machen, welche Bedingungen es dafür gibt, dass wir an diesem Leben teilhaben werden. Du stülpst uns nichts über, sondern du lädst ein, du rufst uns zur Entscheidung und du machst uns deutlich, was wichtig ist für unser Leben im Hier und Jetzt und in welcher Beziehung es eben zu dem steht, was dann in der Ewigkeit auf uns wartet. Hab Dank für dieses Wort und wir bitten dich, Herr, dass du es uns so zu Herzen gehen lässt, dass es uns dient und gut tut und hilft. Und dass es uns eben immer wieder diesen Blick nach oben zu dir hin, Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, hinwendet. So segne jetzt unser Hören und Reden. Hab Dank, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass dein guter Geist wirkt, was du, unser Vater im Himmel, willst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Christuskirche, liebe Gemeinde, auch an den Geräten, es geht um die Ewigkeit, um nichts Geringeres als das. So möchte ich diese Bibelverse überschreiben. Kurz zuvor hatte Jesus schon erzählt, wie ein Hausherr auf einer Hochzeit ist und zu Hause seine Knechte auf ihn warten. Und sie müssen lange warten. Doch als der Hausherr heimkehrt und sie sofort bereitstehen für ihn und all das tun, was zu tun ist als Knecht, wenn der Hausherr zurückkehrt, weil sie eben auf ihn gewartet haben, weil sie ständig bereit waren, da geht diese Hochzeitsparty nun bei ihnen weiter, gewissermaßen. Denn der Herr tischt ihnen nun auf, erzählt Jesus, feiert mit ihnen, bedient sie, seine Knechte. Der Herr bedient die Knechte. Auf diese Geschichte hin fragt Petrus mal wieder, der für alle anderen spricht. Er fragt, sind wir es, mit denen du feiern wirst, oder auch alle anderen? Und vor meinem inneren Auge sehe ich Jesus zwinkern, als er nun eine weitere Geschichte erzählt, die eben aber mit einer Frage beginnt. Wer ist denn der treue und kluge Verwalter? Und klug meint weise in Gott und nicht aus sich selbst. Also wer ist denn dieser kluge Verwalter? Also nicht mehr Knecht jetzt, sondern Verwalter. aber ein Verwalter eben, der die anderen Knechte versorgt, der nicht anhäuft, sondern austeilt, der dient und nicht sich dienen lässt. Es geht um nicht weniger als um die Ewigkeit. Und deshalb folgt in der Fortsetzung auch die negative Variante. Auch das können wir in Jesu Geschichten immer wieder entdecken, dass er beides nebeneinander stellt, um somit deutlich zu machen, es gibt eine Wahl. Es ist kein Automatismus. Er erzählt von dem Verwalter sehr viel breiter als von dem anderen, dem Guten, der nicht versorgt, der nicht austeilt, zumindest nicht Essen und Trinken, sondern Schläge für die ihm Anbefohlenen. Also der die anderen schlecht behandelt, dem es nur um sich selbst geht, der es sich im Hier und Jetzt gut gehen lässt, weil er nicht mehr mit dem Herrn rechnet, zumindest jetzt noch nicht. Man könnte sagen, in unserer Zeit gesprochen, weil er nur noch mit dem Tod rechnet. Eine bittere Wahrheit, die er möglichst ertränkt, weil er sie nicht aushält. Aber bevor der Herr kommt eben, mit dem er eben nicht mehr rechnet, bevor der kommt, denkt er, ist er ja eh tot. Also, was bleibt da noch? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So haben schon die Menschen im Alten Testament sich zugerufen. Doch der Herr kommt, erzählt Jesus. Er kommt eben völlig unerwartet. Und wen er so vorfindet, der hat von ihm dann nichts mehr zu erhoffen. Da fallen dann nun harte Worte vom Entzweihauen und von Schlägen. Und das von dass dieser denen zugerechnet wird, die dem Herrn nicht geglaubt haben. Es geht eben um nicht weniger als um die Ewigkeit, um nicht weniger als um die Frage, was oder besser, wen wir erwarten. Den Tod und das Ende oder Jesus Christus und das Leben. Die Geschichte, die Jesus erzählt, manche kennen sie vielleicht aus dem alltäglichen Leben, selbst als heranwachsende Teenager oder eben als Eltern solcher Teenager. Könnt ihr euch vielleicht erinnern daran, als ihr Kinder im Teenie-Alter hattet und überlegt habt, wir fahren in Urlaub, sie wollen nicht mehr mit, wir lassen sie das erste Mal alleine zu Hause. Nun sind die Eltern in Urlaub und die Kinder zu Hause. Ich kann mich an beides erinnern, sowohl selbst als Teenager als auch eben als Vater von solchen. Und die Teenies wissen, irgendwann kommen die Eltern wieder. Vielleicht ist es nicht genau terminiert, wann das denn sein wird. Und dann kommt irgendwann der Anruf, sagt mal, wann kommt ihr eigentlich zurück? Und da wusste man dann schon als Mutter oder Vater, aha, es sieht zu Hause entsprechend aus und sie brauchen Zeit, um für klar Schiff zu sorgen. Aber unter welchen Bedingungen lassen eigentlich Eltern ihre Kinder alleine zu Hause und fahren in Urlaub? Die Bedingung ist, dass die Eltern den Kindern vertrauen. Sie trauen ihnen zu, dass sie diese Tage allein bleiben können und sich durchaus mehr oder weniger in ihrem Sinne verhalten. So vertraut Christus seinen Jüngern. Er traut ihnen zu, dass sie sich in seinem Sinne verhalten. Er lässt sie zurück und vertraut darauf, dass sie mit dieser Situation umgehen können. Dass sie nun nicht in Verzweiflung ausbrechen, sondern dass sie in der Lebensschule mit ihm genug gelernt haben. Denn so erging es ja dann den Jüngern damals nach Ostern. Christus überließ ihnen die Verantwortung. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch vielleicht auch noch daran erinnern, als ihr ein Kind wart Und dann vielleicht der Vater irgendwann mal zu euch kam und euch einen Auftrag gab und mit diesem Auftrag ja deutlich wurde, er traut euch zu, dass ihr diesen Auftrag erfüllen könnt. Wow, wie stolz war man. Ich darf für Papa oder auch vielleicht für Mama das übernehmen. Wir wachsen als Christen heute damit auf, dass Jesus nicht mehr leibhaftig da ist. Wir lernen gewissermaßen von seinen Jüngern damals, aus seinem Wort der Bibel, aus solchen Geschichten wie eben der hier und vielen anderen. Und wir lernen von den Christen, mit denen wir unterwegs sind. Wir lernen, die wir hier einander, nebeneinander sitzen, voneinander. Und da gibt es dann eben auch Verwalter, deren Aufgabe es ist, den anderen die nötige Nahrung zu geben, die Vorbild sind in dem, wie sie als Christen leben, die eben Väter und Mütter in Christus sind. So hat man das früher genannt. Heute sagt das kaum noch jemand. Heute sprechen wir dann mehr von Mentoren. Aber es meint letztlich das Gleiche. Menschen, die für andere, die für jüngere Christen, und jüngere Christen ist keine Frage des Lebensalters, sondern des geistlichen Alters. Also Menschen, die für jüngere Christen da sind und sie ein Stück in die Lebensschule nehmen. Sie an ihrem Leben teilhaben lassen und an deren Leben teilnehmen. Eine Partnerschaft, in der beide geben. Wenn vielleicht auch der eine mehr zu geben hat als der andere, weil er eben schon über mehr Erfahrung, Lebenserfahrung als Christ verfügt. Und auch das ist eine Sache des Vertrauens. Der Jüngere vertraut dem Älteren, dass er es gut mit ihm meint und vertraut sich ein Stück seiner Führung an. Und der Ältere, der vertraut dem Jüngeren. Er traut ihm etwas zu. Er leitet ihn an, dann gestalten sie gemeinsam, dann lässt er ihn gestalten und steht nur dabei und hält ihm den Rücken dabei frei, bis er dann ganz alleine gestalten kann. Und beide vertrauen einander, denn wer sich aufeinander einlässt, wer teilgibt an seinem Leben, der läuft ja auch Gefahr, dass das von dem anderen ausgenutzt wird. Beide vertrauen einander, dass das nicht geschieht. Wir sind die, die Christi gute Nachricht unter die Leute bringen sollen. Das traut er uns zu. Das vertraut er uns an. Andere hat er nicht und andere will er nicht. Keine himmlischen Heere, keine Legionen von Engeln. Nein, dich und mich will er, beauftragt er. Er vertraut uns. Wenn wir unsere Kinder zu Hause allein lassen als Teenies, dann vertrauen wir darauf, dass sie nicht immer alle Türen offen lassen, dass sie das Haus nicht abfackeln oder unter Wasser setzen, dass sie mit dem Inventar einigermaßen pfleglich umgehen. Ja, das alles auch. Aber uns geht es doch wohl vor allem darum, dass sie auf sich selbst und auf ihre Geschwister gut Acht geben. Wenn wir dieses Wort Verwalter hören, dann denken wir vielleicht am ehesten an einen Verwalter eines Gutshofs, wie es sie heute, glaube ich, gar nicht mehr so gibt. Aber ihr vor allem noch vielleicht gerade auch im Osten, Osten kennt. Oder wenn wir das griechische Wort hören, das hier steht, Oikonomos, dann hören wir das eingedeutschte Wort Ökonom. Und wir denken an einen Fachmann für Wirtschaftsfragen, an einen, der mit Geld und Zahlen gut umgehen kann. Jesus meint aber noch mehr als das. Das gehört sicherlich dazu. Denn er spricht eben nicht von Sachwerten, sondern Jesus vertraut uns viel mehr und viel Wertvolleres an als Geld oder irgendwelche tote Materie. Christus vertraut uns Menschen an. Um Menschen geht es ihm einzig und allein. Er ist Mensch geworden, weil er den Menschen liebt. Er ist Mensch geworden, weil er den Menschen für Gott retten will. Er ist Mensch geworden, weil er den Menschen mit Gott versöhnen möchte. Er ist Mensch geworden, um ihn wieder gemeinschaftsfähig und gemeinschaftswillig zu machen. Fähig und willig, Gott zu begegnen. Seinem Schöpfer, seinem Herrn. Es geht Christus allein um den Menschen. Um die Menschen, um alle Menschen. Und deshalb macht er uns für Menschen verantwortlich. Macht er uns füreinander verantwortlich. Keine Frage, da sind zuallererst die Apostel und Propheten, die Evangelisten, Hirten und Lehrer. So schreibt es Paulus einmal an die Epheser. Heute sprechen wir da vielleicht vor allen Dingen von Pastoren und Gemeindeältesten oder vielleicht auch Gemeindediakonen und Gemeindereferenten. Aber sie alle stehen nur in vielleicht durchaus etwas besonderer Weise, letztlich aber doch in der gleichen Verantwortung, in der wir alle stehen. Dass uns andere Menschen anvertraut sind. Dass wir anderen Menschen die gute Nachricht bringen sollen. Dass wir diese gute Nachricht auch vorleben, darin, was sie in unserem Leben bewirkt. Dass wir sie seine Liebe spüren lassen. Dass wir ihnen diese gute Nachricht immer wieder auch sagen. Und dass wir uns darum mühen, Räume zu schaffen, in denen Menschen zum Glauben finden können und im Glauben gestärkt werden. Das ist der Sinn von Gemeinde. Räume, das meint ja zunächst mal eine Atmosphäre im Miteinander einer Gruppe von Menschen. Eine Atmosphäre, die offen ist und die deshalb auch Offenheit möglich macht, fördert, in der der Einzelne sein kann, der er ist, seine Maske abnehmen kann, die wir allzu oft im Miteinander in dieser Gesellschaft meinen, aufsetzen zu müssen. Eine Gemeinschaft, in der jeder seine Nöte aufdecken darf, seine Fragen stellen kann, seine Klagen loswerden darf, in der er aber auch Hilfe, Antworten, Lebenserfahrungen, also durch Menschen hindurchgegangene und so gelebte Worte der Bibel hört, sieht, erlebt. Denn es geht eben im Letzten darum, Menschen für die Ewigkeit vorzubereiten. Es geht darum, dass wir uns miteinander auf die Ewigkeit vorbereiten. Isbert Breyer hat es vorhin gebetet, dass wir wach bleiben. Dass wir die Zeit auskaufen, die uns noch bleibt, Gottes Liebe den Menschen nahe zu bringen. Denn das ist ja unsere Berufung. Dazu hat uns Christus beauftragt. Und das ist die Verantwortung, die er uns auflegt. Und dass wir eben darin nicht nachlassen, unsere Berufung zu leben, unsere Verantwortung wahrzunehmen, weil wir vielleicht denken, ach, das dauert schon so lange und ob er überhaupt noch kommt. Nein, wach bleiben, darauf vertrauen, auf Christus vertrauen und eben nicht anfangen, wieder den Tod zu fürchten und ihn eben doch als das Ende zu sehen und dann ihn zu verdrängen und zu versuchen, ihn irgendwie wegzudrücken, diese Wahrheit, dass der Tod am Ende eines jeden Lebens steht. Sondern eben weiterhin auch bei diesem Wissen, trotz dieses Wissens, auf Christus zu warten, der wiederkommt und der dem Tod doch schon längst den Stachel gezogen hat. Der wiederkommt oder der uns in unserem Tod begegnet, auf uns wartet, uns heimholt. Gerhard Wagner hat es, ich kann es gar nicht zählen, wie oft heute schon gesagt, dass es darum geht, wenn jemand im Vertrauen auf Christus stirbt, dann wird er heimgeholt. Das ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Denn Christus hält Leben, ewiges Leben für uns bereit. Christus vertraut uns Menschen an. Auch solche Menschen, und das ist hier in diesem, auf diesem Gelände im Haus nebenan vor allem an der Tagesordnung, Menschen, die sich auf den Tod vorbereiten. Und auch und gerade sie brauchen die Speise zur rechten Zeit. Und da sind wir vielleicht die Verwalter, die Christus lobt, die er selig preist, wenn in unserer Mitte Sterben so geschieht, wie es der Theologe Christoph Bietzer relativ kurz vor seinem eigenen Tod einmal beschrieben hat. Er schreibt: Unter dem Sterbegebet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann denkt er natürlich dem Psalm 23 weiter. Unter diesem Sterbegebet tut sich für den Sterbenden und die Angehörigen, die um ihn sind, in symbolischer Wirklichkeit eine Tür auf. Und der Heiland, Hirte, tritt zu ihm, bereitet vor ihm einen Tisch im Angesicht des Feindes Tod und schenkt ihm voll ein. Der Sterbende wandert im finsteren Tal, aber jetzt ist der Hirte bei ihm, in dessen Haus er ewiglich bleiben wird. Und auch wenn das Sterben ganz anders verläuft, plötzlich oder unter großer Qual, so gilt doch, dass im Tod eben er, der Heiland, Hirte, wartet und in Empfang nimmt. Soweit Christoph Bietzer. Das zu vermitteln, das vorzuleben, für solche Erfahrungen des Sterbens Raum zu schaffen, damit dem Leben, dem ewigen Leben Raum zu geben, das ist unser Auftrag. Christus vertraut uns Menschen an und das schließt uns ja selbst auch ein. Gerade an einem solchen Tag wie dem heutigen werden wir ja erinnert, dass unser Leben auf dieser Erde endlich ist, aber von Gott her in Christus ewig. Dass wir eben nicht auf den Tod zugehen, sondern dass Christus auf uns zukommt. Dass wir als Menschen leben können, die auch am Ende ihres Lebens hier noch etwas, ja, das Beste erwarten, den Besten erwarten. Und zum Schluss, zur Entlastung und zur Mahnung. Wir sind nur Verwalter. Wir sind nicht der Herr. Uns ist etwas anvertraut. Der Herr hat uns eine Mission gegeben, seine Mission. Gerade wer mehr Verantwortung übernimmt, wer leitet, der, das wissen wir alle, haben wir wahrscheinlich alle schon auch erlebt, der steht ja auch in der Gefahr, Macht verliebt zu werden. Die Macht zu missbrauchen, sich über die anderen stellen zu wollen. Zu glauben, alles besser zu wissen, zu herrschen, anstatt zu dienen. Herr sein zu wollen, anstatt Verwalter. Das wird der Herr sich nicht gefallen lassen. Das ist die eine Seite der Gefahr. Die andere Seite gibt es aber genauso, dass wir vor der Verantwortung zurückschrecken, dass wir uns ihr nicht gewachsen fühlen, dass wir an ihr zu verzweifeln drohen, uns überfordert fühlen. Aber der Grund für beide Fehlentwicklungen ist der gleiche. Wir vergessen, wer der Herr ist. Wir vergessen, auf ihn zu warten, ihn zu erwarten, dass der, der da kommen wird, schon jetzt alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und dass er befähigt denjenigen, den er beauftragt. Er beruft niemand und lässt den dann vor sich hin brötteln, ohne dass Gott ihm dazu das Handwerkszeug, die Ausrüstung, die Kraft, den Segen gibt. Sein Wort, die Kraft des Lebens, das die Auferstehung in sich trägt, sein Geist wohnt in uns. Und es ist sein Segen, der unser Verwalten erfolgreich sein lässt. Das dürfen wir glauben. Es geht um nicht weniger als um die Ewigkeit und eben um das Leben, dein Leben und mein Leben und um das all der Menschen in der Welt um uns herum. Es geht um das ewige Leben, das er für alle bereithält, für die, die dieses Geschenk nicht für sich behalten wollen, sondern weitergeben und damit nicht aufhören, das zu tun.